Party, Jungs, Alkohol, Drogen,
Sterne, Mond, Dunkelheit, Diebe, Party, weggehen, Disco,
Bügeln,
Sterne, Himmel, Engel,
Sex,
eine Runde spazieren und das war's.
Fernsehen,
andere Welt, Wolken zählen oder über Sachen nachdenken.
Arbeiten, ich bin vom Sicherheitsdienst.
Sie hören Die Macht der Nacht, eine Sendung des Grundkurses Tatfunk am Christoph-Probst-Gymnasium Gilching.
Also ich bin echt schon gespannt, was uns erwartet und so. Also jetzt auf dem Weg nach München, keine Ahnung, passiert da noch nicht viel, aber dann...
In München gibt es bestimmt einiges, was wir uns anschauen können.
Glaube ich auch. Also ich bin ja eh eigentlich voll der Nachtmensch und so. Also ich mag das total gerne in der Nacht irgendwie so ruhig und...
Die Nacht hat bestimmt so ihre Reize. Trotzdem muss ich sagen, dass ich eigentlich immer wieder ganz froh bin, wenn die Sonne aufgeht und die Nacht vorbei ist.
Das kann ich schon verstehen irgendwie. Also dauerhafte Dunkelheit, das wäre auch nichts für mich.
Ja, aber es gibt doch auch Gegenden, wo es wirklich immer Nacht ist. Was meinst du, wie die Menschen da damit umgehen?
An was denkst du jetzt?
Ja, an den Polarkreis.
Stimmt, am Polarkreis ist es wirklich ziemlich dunkel und vor allem auch immer so lange.
Man sieht immer bestimmte Schatten, die Augen gewöhnen sich daran und man sieht, komischerweise, man sieht immer noch etwas.
Als Polarnacht bezeichnet man den Zeitraum um die Wintersonnenwende in den Polargebieten, zum Beispiel in Teilen Skandinaviens. Während mindestens eines Tages steigt die Sonne nicht vollständig über den Horizont. Am geografischen Nordpol und Südpol dauert die Polarnacht fast ein halbes Jahr, an den Polarkreisen genau einen Tag. Je näher man dem Nord- oder Südpol kommt, umso länger dauert die Polarnacht. Da die Erde um die Sonne kreist und die Erdachse ihre natürliche Neigung von 23,5 Grad beibehält, sind die Pole im jeweiligen Sommer der Sonne zugewandt und im Winter von ihr abgewandt.
Was wir Mitteleuropäer als erstes mit der Polarnacht in Verbindung bringen, sind Schlagworte wie Dunkelheit, Depressionen und Alkoholsucht.
Zu den Einflüssen der Polarnacht haben wir mit Frau Savinainen gesprochen, die in Lappland aufgewachsen ist.
Sind Alkoholsucht und Depressionen zur Zeit der Polarnacht wirklich ein so großes Problem?
Ja, überall. Also jeder sagt das. Es ist auch so wissenschaftlich geprüft. Es ist auch, wenn die ganze Zeit dunkel ist und auch im Lappland natürlich gibt es auch nicht so viele Leute und viel Leben im Dörfer, Einsamkeit und dann trinkt man viel natürlich.
Frau Wendeler hat ebenfalls lange mit der Polarnacht gelebt. Auch sie kennt diese Probleme.
In weiter Süden in Lappland oder in Finnland sind die schlimmen Seiten sind Herbst und Frühjahr. Denn da ist es wirklich dunkel. Und wenn kein Schnee liegt, das ist das, wo die Leute sehr, sehr leiden. Da gibt es tatsächlich, dass sie anfangen zu trinken und sie einfach nur krank fühlen, also depressiv. Ganz besonders in den bisschen entlegenen Ostgebieten in Finnland ist Alkohol ein ganz großes Problem.
Muista kaivaa toukokuun, kevät lämmeidän rakkaus hukkaan kukien
on. Versucht man durch spezielle Maßnahmen der Dunkelheit zu trotzen?
Zum Beispiel die Straßenbeleuchtung, die ist nur unglaublich weit von bewohnten Dörfern, geht die Straßenbeleuchtung noch weiter.
Hat die lange Dunkelheit Einfluss auf die Arbeitswelt?
Die Samen, die üben eigentlich ihren Beruf weiterhin nur aus. Finnland ist ja tatsächlich mit den neuen Medien, ist mit Handy und dann mit PCs und so. Und diese Arbeiten, die gehen genauso weiter, weil man das dann von zu Hause macht.
Frau Savinainen, findet zur Zeit der Polarnacht ein Nachtleben statt?
Zur Winterzeit bleibt man eigentlich eher zu Hause und Nachtleben bleibt dann vielleicht mehr im Hintergrund.
Herr Wendeler, Sie haben mit Ihrer finnischen Frau auch mehrmals die Polarnacht erlebt. Ist Ihnen dabei als Deutscher etwas Besonderes aufgefallen?
Wir kamen mit dem Auto an eine Stelle, in der Stromschnellen den Fluss offen hielten und wollte sie fotografieren und der Apparat streikte. Ich sah alles ganz detailliert und musste feststellen, dass die Technik nicht ausreicht. Die Helligkeitswerte waren zu gering. Der Gedanke war natürlich, welch technisches Wunderwerk ist das menschliche Auge. Man sagt, unbeliebt wird man bei den Samen durch Bemerkungen über Dunkelheit. Sie empfinden die Dunkelheit nicht als dunkel, sondern bezeichnen es als das andere Licht.
Viertel nach zehn, wir stehen hier in der edelsten Lage Münchens am Maximiliansplatz vor ganz vielen roten Lichtern, aber ganz und gar nicht im Rotlichtviertel, sondern vor der 089 Bar. Direkt neben dem Pascha, zwei ganz schicke Innenclubs in München. Und jetzt schauen wir mal, warum dem so ist.
So, und dann geht's rein. Man hört auch schon, es wird laut.
Jetzt haben wir hier den Andreas, den Chef von dem neuen Innenladen in München. Wie lange gibt's ihn schon?
Uns gibt's jetzt seit 6 Monaten. Seit Anfang Oktober sind wir im Rennen und momentan sind wir sehr glücklich.
Läuft gut.
Läuft sehr gut. Also läuft noch unter der Woche sehr gemütlich, aber am Wochenende ab 11 Uhr eigentlich Einlassstopp, was ja schon fast wieder unangenehm ist, aber für uns sehr erfreulich, weil um 11 Uhr der Laden schon rockt.
Roppevoll.
Wie schafft ihr das? Das, was alle schaffen wollen, das große Rätsel der Menschheit bietet, dass man erst um 12 weggeht, hier ist jetzt schon voll.
Ich glaube gar nicht, dass wir das geschafft haben. Ich glaube eher, dass die momentan die Zeit auch ist, dass die Leute bei entsprechender Musik in einer entsprechenden Altersstufe schon ab 10 Uhr tanzen. Ja, oder ab 11 wenigstens, sonst tanzen anfangen wollen. Und die eingesessenen Clubs haben natürlich das Problem, da gilt eben das Image, ab 1 Uhr geht's los. Und bei uns war das nie die Diskussion, weil wir eben neu am Markt waren und wir von Anfang an gleich ab 11 Uhr Rambazamba.
Wie lange bist du jetzt allgemein im Nachtleben tätig?
Also ich bin schon seit 15 Jahren dabei und...
15 Jahre?
Ja.
Das ist eine Zeit.
Ja, ich bin da schon über 30.
Ja, um nochmal nachzuhaken, da... Ja, 15 Jahre und was macht da jetzt den Reiz aus, das immer noch zu machen? Was ist das, was dich da dran festhält?
Ja, die Frage wird mir oft gestellt. Und ich kann jedes Mal nur eine Antwort geben. Es ist unglaublich schön, wenn man sieht, wie die Gäste feiern. Wenn man es miterleben kann. Wenn die Gäste zufrieden nach Hause gehen. Das ist ein Gefühl.
Kann man nicht auch schon feiern, wenn es hell ist?
Afterwork. Ich organisiere alle Afterwork-Partys in der Stadt. Und da schaffen wir das immer. Bei Tageslicht wird da getanzt. Klar, geht's los, in jeder Location eigentlich. Der Erfolg. Afterwork funktioniert auch so gut, weil die Leute einfach so früh kommen können und feiern. Ohne dass man den.
So, während der Luca jetzt noch hier über die Vorteile von Afterwork-Partys philosophiert, schaue ich schon mal vor zum Türsteher. Der Chef Türsteher, kannst du uns sagen, wie es kommt, dass hier so früh schon Einlassstopp ist?
Wir haben über Wochen erzählt, kommt ein bisschen früher, wenn ihr keine Reservierung habt und dann ist das in Ordnung. Dann kommt ihr auch rein. Wir spielen hier nicht P1. Ich habe selber 8 Jahre im P1 gearbeitet. Also wir probieren hier keine Gruppen
also Tür
zu trennen.
Ist viel lockerer als
ist es normalerweise, ja. Also jetzt dürfen wir halt einfach nicht mehr. Da sagen irgendwann die Chefs, ist es Schluss, weil halt nichts
also
mehr reingeht.
Also das Alter muss ordentlich ausschauen und dann...
Und dann ist wunderbar.
Du machst deinem so einen Nachtarbeiter ein ganzes Leben im Grunde genommen schon?
Schon sehr lang. Ich habe nebenher studiert, ja, aber ich bin trotzdem bei der Gastro trotzdem geblieben. Einfach weil...
Beeinflusst das ein Lebensstil
ja,
so?
Ja, ich will auch dringend wieder raus aus der Nacht, weil Nacht ist... Wenn du es so lange machst, das geht nicht. Du kannst kein normal, führst ja überhaupt kein normales Leben mehr. Du kannst keine normale Freundin haben, die einen normalen Job hat von Montag bis Freitag. Das geht alles nicht. Deshalb, nee, ich will raus aus der Nacht. So schnell wie möglich. Ich bin zu alt.
So wie für unseren Türsteher, wirft die Nacht aber auch für andere Leute Probleme von ganz unterschiedlichen Arten auf.
Einsam hinterm letzten Haus geht die rote Sonne schlafen und in ernste Schlussoktaven klingt des Tages Jubel aus. Lose Lichter haschen spät noch sich auf den Dächerkanten, wenn die Nacht schon Diamanten in die blauen Fernen sät.
Die Nacht. Schon allein der Wortklang verrät viel Geheimnisvolles, von dem auch Dichter wie Rainer Maria Rilke fasziniert waren. Mit seinem Gedicht Abend schildert er seine Gefühle an der Schwelle zur Nacht. Heutzutage denken wir an dunkle Straßen, aber auch an grelle Lichter in den Diskotheken. Menschen oder Dinge sind manchmal nur schemenhaft sichtbar, die Fantasie macht ihren eigenen Reim darauf. Nachts wird oft so richtig gefeiert und getrunken, natürlich je später, desto besser. Es gibt aber auch viele, für die ist die Nacht die Zeit zum Ausruhen von einem harten Arbeitstag und die Zeit für Liebe und Zärtlichkeiten. Dies bestätigte uns auch Dr. Marakos, Psychologe an der LMU München.
Die meisten Menschen werden Nacht assoziieren mit etwas Angenehmem, mit Schlaf, mit Sexualität, mit Beisammensein, mit Ausgehen. Es gibt aber auch einige Menschen, die unter Ängsten leiden. Es gibt sogar eine spezielle Subgruppe dieser Menschen, die Angst haben vor der Nacht. Und diese Menschen werden mit Nacht nicht etwas Angenehmes, sondern etwas Unangenehmes assoziieren. Im weitesten Sinne werden sie auch Schlafschwierigkeiten haben, Albträume und so weiter.
Während sich die einen mit ihren Schlafstörungen und Albträumen herumschlagen, sind die anderen hellwach und genießen das Nachtleben. Aber warum zieht die Nacht viele Menschen so magisch an?
Weil metaphorisch dort eine Art dunkler Umhang um das Ganze passiert. Es ist sozusagen anonymer. Tagsüber ist Licht da, man kann alles sehen. In der Nacht ist man geschützter und wenn man feiern will, sich ausgelassen zeigen will, dann ist es günstiger, das in der Nacht zu machen, weil man unbeobachteter ist als am Tag.
An der Psychologischen Fakultät ist Dr. Marakos hauptsächlich zuständig für die Traumaforschung. Außerdem arbeitet er in der Angst- und Traumaambulanz, wo er Menschen mit Angststörungen behandelt. Als Fachmann für Ängste kann er uns sicher sagen, woher es kommt, wenn manche Menschen vor der Nacht so große Angst haben.
Also da gibt es verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Als erstes gilt es zu überprüfen, ob der Mensch diese Angst gelernt hat. Es kann beispielsweise sein, dass die Mutter oder der Vater oder bestimmte wichtige Bezugspersonen dieses Menschen ihm in Anführungszeichen beigebracht haben, dass Nacht etwas Gefährliches ist. Wenn ein Kind zum Beispiel häufig die Erfahrung macht, dass Mama oder Papa oder jemand anders, der wichtig ist, Angst hat vor der Nacht, dann lernt es, dass es Sinn hat, Angst vor der Nacht zu haben. Es gibt auch einige Menschen, die haben in der Nacht etwas Unangenehmes erlebt. Im Extremfall kann das eine Vergewaltigung sein, im vielleicht leichteren Fall ein Überfall. Und dann assoziiert sich diese Angst mit dem Ereignis und dann haben diese Menschen eben Angst.
Es sind natürlich nicht nur die Einflüsse aus dem Elternhaus für eine Angst vor der Nacht verantwortlich. Horrorfilme in den Kinos und Wohnzimmern lassen Ängste entstehen. Und natürlich passiert in den meisten dieser Filme das Schlimmste in der Dunkelheit der Nacht. So sieht es heute aus. Aber die Angst vor der Finsternis existiert schon seit Menschengedenken. In der Zeit des Mittelalters war spätestens zur Dämmerung der Arbeitstag zu Ende und die Familie versammelte sich um das heimische Herdfeuer. Draußen trieben sich da nur noch zwielichtige Gestalten herum, sodass die Nacht zu dieser Zeit mit Angst und Gefahr gleichgesetzt wurde.
Man hat versucht, einen genauen Zeitpunkt zu finden, wo sozusagen der Tag in die Nacht übergeht. Und genau in diesem Zeitpunkt hat man sozusagen dann die Geisterstunde festgesetzt. Das ist der Übergangszeitpunkt, wo sozusagen der Tag endet und die Nacht beginnt. Und das ist, kann man sich dann metaphorisch vorstellen als wie eine Tür, die tagsüber verschlossen bleibt und dann zur Geisterstunde geöffnet wird, wo sozusagen die Geister auch ihren Raum bekommen, wo sie sich bewegen können, nämlich in der Nacht.
Natürlich hat niemand gerne Angst vor Nacht und Dunkelheit. Trotzdem hat genau diese Angst auch eine Bedeutung.
Es ist auch tatsächlich so, dass evolutionsbiologisch es für den Menschen Sinn macht, Angst vor der Nacht zu haben, weil in der Nacht hat er weniger Kontrolle, er kann weniger wahrnehmen, ist weniger auf sein Auge zurückzuführen, die Wahrnehmungen, die er hat, sondern mehr auf sein Ohr. Und der Mensch ist im Prinzip ein Organismus, der sehr auf das Sehen fixiert ist. So, dass es von der Evolutionsbiologie her der Fall ist, dass der Mensch eine gewisse Scheu vor der Nacht hat, weil er dort weniger Kontrolle hat.
Weniger Kontrolle. Genau das ist es, was diejenigen suchen, die bei ihren nächtlichen Aktivitäten lieber unbeobachtet bleiben wollen.
Es ist tatsächlich so, dass das der negative Aspekt ist, weil man kann sich natürlich in der Nacht sicherer fühlen, weil man nicht gesehen wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass durch diesen Aspekt des Nicht-Gesehen-Werdens einige Menschen halt es auf negative Weise ausnutzen, indem sie halt dann diese gesetzeswidrigen Handlungen begehen.
Polizeipräsidium, Polizeiinspektion 11 in der Hochbrückenstraße, Aufgang 1. Ja, da klingeln wir jetzt einfach mal. Vor uns steht so. Oberwachtmeister Pfeiffer. Er wird uns jetzt einige Fragen beantworten.
Jetzt ist hier ja ganz leer. Wie kommt das?
Weil noch nicht sehr viel Betrieb ist in der
Meinen
Innenstadt.
Meinen Sie, das ne? kommt da noch was
es
heute?
Es kommt in der Regel zwischen 4 und 7 Uhr am Morgen so. Wenn der Alkoholpegel steigt, dann steigt das Aggressionspotenzial und dann geht es auch.
Da kommen oder davor. Wir auch schon zu den berühmt-berüchtigten Ausnüchterungszellen.
Ja, da haben wir 2 Stück.
Könnte man da mal reinschauen?
Gerne.
Also ich habe es zum Glück noch nie von innen gesehen.
Alles ja nicht...
So, gehen wir hier mal rein.
Das ist halt auch nicht sehr schön.
Ja, das ist verständlich. Man sieht hier ist ein Waschbecken, dann dicke Gitterstäbe natürlich auch.
Genau, das ist so ein Lager ohne Matratze.
Aber hier steht kein Eimer. Wird der noch hinzugefügt?
Für was ein Eimer? Zur Toilette?
Na wenn es wieder oben rauskommt oder in die Toilette?
Ja, manchmal quer durch den Raum. Dort wird am nächsten Tag gereinigt, wieder desinfiziert.
Wir wechseln doch lieber das Thema.
Arbeiten Sie jetzt lieber tags oder
nachts? Also ich bin schon ein bisschen älteres Semester. Ich arbeite lieber tagsüber. Ich kann auf die Nachtschicht gern verzichten.
War das mal anders?
Es war mal anders, ja. Als ich jünger war, habe ich gerne Nachtschicht gemacht.
Warum? Wo liegt da der Reiz jetzt genau?
Der Reiz, es ist mehr los in der Nacht. Man steht nicht so unter Beobachtung der Vorgesetzten. Die sind ja nachts zu Hause. Ne? Das war ein Argument, warum ich früher gerne nachts gearbeitet habe. Und nachts, da hat man auch mehr eigene Aufgriffe. Da kann man mal einen Autoaufbrecher festnehmen. Tagsüber fällt der gar nicht auf im Gewimmel oder ein Fahrraddieb. Den sehen sie tagsüber gar nicht, weil so viele Leute an ihrem Fahrrad rumnesteln. Aber in der Nacht, wenn man da fährt, dann sieht man jemanden, der ist schon mal verdächtig.
So mancher weiß eben, wie er die Nacht nutzen kann. Ja, halt nur zu seinem eigenen Vorteil.
Ja, und so manch anderer schlägt sich dafür die Nächte um die Ohren, weil er einfach nicht einschlafen kann.
Da spielen ja dann auch ganz viele verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Stress oder so mit rein, dass man gut schläft oder nicht eben.
Da hat der Stefan aber Glück, dass er so ein stressfreies Leben hat und wunderbar schlafen kann.
Hab ich heute gut geschlafen.
Aber es gibt auch Leute, die nicht so gut schlafen können wie Stefan. Manche von ihnen leiden sogar unter so starken Schlafstörungen, dass sie ärztliche Hilfe brauchen.
Sicherlich ist Schnarchen der Beginn einer Krankheit und einer Beeinträchtigung der Merk- und Konzentrationsfähigkeit.
Schnarchen, der Beginn einer Krankheit? Das musste ich in meinem Gespräch mit Herrn Dr. Bauer erfahren. Herr Bauer ist Leiter des Gautinger Schlaflabors und hat mir viel über Schlafstörungen und ihre Ursachen erzählt. Aber was ist denn überhaupt ein Schlaflabor?
Ein Schlaflabor ist eine Einrichtung, in der Patienten im Schlaf untersucht werden können. Das heißt, eigentlich sollen die Patienten so wie zu Hause schlafen, aber durch zusätzliche Untersuchungsmethoden, Verkabelungen, wollen wir versuchen, ihren Schlaf zu messen und eventuell und natürlich vor allem Krankheiten im Schlaf zu erkennen.
Also herausfinden, warum man schlecht schläft. Und dazu wird man mit vielen Messgeräten verkabelt.
Ja, wir überwachen 16 Variablen und es geht uns vor allem um die Bestimmung des Schlafes durch Hirnströme verschiedenster Form, die Überwachung der Herz-Kreislauf-Funktion durch Sauerstoffsättigung und EKG. Allgemein Bewegung wird registriert, also Beinbewegungen, Armbewegungen.
Und damit nicht genug. Dazu kommen noch eine Videoüberwachung und 2 Mikrofone. Die sind dazu da, alle Geräusche aufzuzeichnen, die man so während des Schlafes von sich gibt. Man ist also keine Minute ohne Beobachtung. Alles wird genauestens gespeichert. Aber keine Angst. Nur weil sie schnarchen, müssen sie nicht gleich ins Schlaflabor. Wann sie wirklich ein Fall für Herrn Bauer sind, das erzählt er Ihnen jetzt.
Erstens muss das Schlafproblem über längere Zeit bestehen. Einmal zwei Stunden, das ist keine Frage, das passiert jedem. Wenn diese Beschwerden über mehrere Wochen anhalten und wenn sie auch mehr als dreimal in der Woche auftreten und wenn dadurch dann auch die Leistungsfähigkeit am Tag beeinträchtigt wird, dann ist das ein Thema fürs Schlaflabor.
Natürlich habe ich auch mit Patienten des Schlaflabors gesprochen. Einer von ihnen ist Herr Erwald. Er leidet schon länger unter Schlafstörungen.
Es sind insbesondere Durchschlafstörungen. Nächtliches Aufwachen und dann nur noch im Leichtschlaf geht es dahin. Und in der Früh ist man halt nicht ausgeruht.
Ein weiterer Patient, Herr Martin, ist im Schlaflabor.
Weil meine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich nachts schnarche und dass ich auch Atemaussetzer habe nachts. Und das wollte ich gerne überprüfen lassen. Ich war dann beim Hausarzt, also beim HNO-Arzt. Der hat mich erstmal mit so einem Gerät nachts untersucht, zum Screening, ein sogenanntes Screening gemacht und hat das bestätigt gesehen, diese Atemaussetzer, und hat mich dann hier hingeschickt, um das genauer untersuchen zu lassen.
Hier im Schlaflabor konnte Herrn Martin mit einer Atemmaske geholfen werden, die ihn nachts beim Atmen unterstützt. Dadurch werden Atemaussetzer verhindert und Herr Martin kann jetzt wieder gut und gesund schlafen.
Boah, warum kann ich denn heute nicht einschlafen? Ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe, vier Schafe.
Wer kennt das nicht? Manchmal liegt man abends im Bett und kann einfach nicht einschlafen. Doch dagegen kann jeder selbst etwas tun. Herr Bauer verrät Ihnen, was helfen könnte.
Zehn Schafe, elf Schafe.
Schäfchen zählen heißt abschalten, nicht mehr nachdenken, schaffen, dieses Grübeln zu beenden und an Belanglosigkeiten zu denken, die so langweilig sind, dass man darüber einschlafen kann. Aber natürlich, sobald ich dieses Prinzip kenne, wird es umso schwieriger, dass dieses Prinzip Erfolg haben kann.
28 Schafe, 29 Schafe. Na toll, dieses Schäfchenzählen bringt's ja auch nicht. Was kann ich denn dann noch machen?
Natürlich ist es wichtig, die richtige Schlafumgebung zu wählen. Das heißt, zurzeit in einem Zimmer zu schlafen, ist durchaus eine Schlafstörung. Also man schläft ganz bestimmt besser alleine. Man braucht eine bestimmte Temperatur, man braucht auch einen Schutz vor Lärm. Dafür muss man sorgen. Wenn man dann wach ist, dann ist auch wichtig, dass man sich darüber nicht ärgert. Je mehr ich schlafen will, umso weniger wird es mir gelingen. Und je mehr ich mich darüber ärgere, umso länger werde ich wach liegen.
Ach, was soll's. Jetzt nehme ich einfach ein paar Schlaftabletten. Die werden doch wohl helfen.
Wahrscheinlich würden die schon wirken. Was wir unbedingt wissen müssen: Der Schlaf ist ein sehr empfindliches, auf Rhythmus bedachtes Wesen. Wir müssen einen Schlaf vorbereiten. Er muss Zeit haben zu kommen. Man muss sich langsam an ihn heranführen. Das ist ein Ritual. Wir brauchen ein Ritual zum ins Bett gehen. Das ist sehr wichtig. Der Schlaf braucht auch eine Regelmäßigkeit. Also einen Tag um 8 ins Bett und am nächsten um 4 in der Früh. Das macht ein Körper nicht lange mit, da kommt der Schlaf durcheinander. Also der Schlaf braucht als allererstes Regelmäßigkeit und eine notwendige Länge von minimal 6, bei manchen 7, bei manchen 8 Stunden.
Irgendwie helfen die Schlaftabletten auch nicht. Ich muss doch morgen fit sein, ich habe eine wichtige Prüfung.
Man darf das Vertrauen haben, dass man auch, wenn man mal eine Nacht schlecht schläft, am nächsten Tag eine gute Leistung bringen kann. Es ist keineswegs so, dass eine Nacht, in der man sehr schlecht geschlafen hat, automatisch eine Katastrophe am nächsten Tag bewirkt.
Ha, ich hab's, es muss am Vollmond liegen.
Zu diesem Mythos habe ich auch Herrn Bauer gefragt. Denn kann es wirklich sein, dass der Vollmond den Schlaf beeinflusst?
Gehört habe ich das oft, auch von unseren Patienten. Es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise, Im Gegenteil, es gibt keine erkennbaren Einflüsse von Schlaf und Mond. Letztendlich müssen wir sagen, wir haben keinen Beweis dafür, dass das eine Rolle spielt, haben aber auch immer wieder die Patienten, die das spüren. Erklären können wir es nicht.
Egal jetzt, ich werde die Prüfung morgen auch so hinkriegen. Ich habe gestern gut geschlafen. Das wird schon was werden.
München, 2.17 Uhr.
Während der Stefan noch mit dem Einschlafen kämpft, wird hier verlangt, dass man hellwach und voll konzentriert bei der Arbeit ist.
Dort, wo es duftet und schmeckt, nämlich genau bei Richard. Vor dessen Türen stehen wir jetzt auch. Guten Morgen.
Guten Morgen. Sind Sie der Herr Gerz?
Genau, ich bin der Herr Gerz.
Hallo. Morgen.
Hallo, grüße Sie.
Ja, wir sind jetzt gerade dabei, alles so zu bereiten, dass die Kunden in der Früh möglichst frische Backwaren haben.
So, jetzt gehen wir in die Produktion.
Wir betreten jetzt gerade eine große Halle. Jetzt wird es hier getestet. Oh, hier ist gleich mal 20 Grad heißer.
Wir haben 35 Grad und 72% Luftfeuchte.
Also was wir hier auch noch sehen, ist ein Laufband, das dreht sich die ganze Zeit.
Großer Trichter oben drüber, wo wahrscheinlich der Teig drin ist.
Genau. Und da kommt dann der Bäckermeister und reißt sich praktisch die Teile Teig ab, die dann später ja, das Brot sind, das bei dir und mir auf den Tisch kommt am Morgen.
Jetzt sind wir in der sogenannten Mischerei, Teigbereitung. Der Mischer ist schon seit dreiviertel eins hier. Und so die meisten Leute kommen circa um 3 Uhr und dann geht hier richtig die Post ab.
Was aber dann ja auch immer heißt, in der Nacht arbeiten.
Was immer heißt, in der Nacht zu arbeiten. Aber das sind die Bäcker gewohnt. Wir sind jetzt gerade dabei, eine sogenannte Spätschicht aufzubauen. Das heißt, wir haben heute 3 Leute, die um 7 Uhr kommen. Und die Bäcker lieben das gar nicht so. Sie wollen in der Nacht arbeiten. Die sind das gewohnt.
Tatsächlich.
Ihr Privatleben ist darauf abgestimmt, in der Nacht zu arbeiten.
Ja. Was denken Sie, macht da den Reiz aus, nur in der Nacht zu arbeiten? Oder für Sie auch?
Der Reiz, in der Nacht zu arbeiten, ist eigentlich der, dass die Arbeitsabläufe wesentlich ruhiger sind, als wenn die Tagesschicht anfängt. Dann kommt mehr Unruhe rein. Und die Leute, die mögen es eigentlich schon, wenn eine gewisse Ruhe in der Arbeit drin ist. Ich höre zwar sehr viele Geräusche, aber es ist eine Ruhe in der Arbeit und das lieben die Leute. Vorher waren die im Frühstücksraum, haben noch gefrühstückt und Kaffee getrunken und beginnen dann die Arbeit. Es ist einfach in diesem Rhythmus der Menschen.
Auch vorverlegt.
Ja, da wird das Frühstück vorverlegt. Da ist dann das eigentliche Frühstück für den Normalbürger um 8 Uhr, ist beim Bäcker dann schon das Mittagessen. So, jetzt muss ich schnell mal schauen nach dem Ofen, ja, ob das Natursauerei ist.
Oh, jetzt ist schon 7 Uhr. Bei uns geht jetzt gerade die Sonne auf und am Polarkreis ist immer noch längst nichts von der Sonne zu sehen.
In der Ausnüchterungszelle dagegen, da ist glaube ich auch keine Sonne zu sehen. Auf alle Fälle nicht für die, die drin sitzen.
Nee, das stimmt. Aber da ist jetzt bestimmt schon mächtig was los.
Ja, und beim Bäcker wird es jetzt gerade wieder ruhig.
Dafür sollte der Stefan jetzt unbedingt wieder munter werden, um seine Prüfung nicht zu verpassen.
Ach, das schafft er schon. Aber langsam habe ich echt schon richtig Appetit.
Hier war auch eine lange Nacht.
Ja, die frischen Semmeln da beim Bäcker. Echt, ich habe einen sowas von Mordsappetit.
Das war die Macht der Nacht. Den Beitrag für den Polarkreis machten
Matthias Rapp und Markus Köderitsch.
Mit der Psychologie und der Kulturgeschichte der Nacht haben sich
Yin Wu und Robin Worms
auseinandergesetzt. Im Schlaflabor waren für uns
Nicole Heitzer und Stefan Radüns.
Und wir zwei haben die Reportage gemacht.
Jenny Brummer und Luca Piovesan.
Das alles wäre so natürlich nicht möglich gewesen ohne die Hilfe von unserem Betreuungslehrer
Friedrich Ulrich
und dem Mediencoach
Oliver Buschek.